bei uns geht's halt nicht ums Geld verdienen, so. Wo man sagt, okay, ich mache das jetzt, um möglichst schnell reich zu werden und nicht mehr arbeiten zu müssen. Sondern wir machen das, weil wir das wirklich gerne machen wollen für die Stadt und aber auch für die Gemeinde, glaube ich, ist es auch super gut, weil ich habe das Gefühl, die Friedenskirche hat sich durch das Bruns verändert.
Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen.
Und zu Gast in der heutigen Folge ist Alexander vom Café Bruns. Das Besondere am Bruns ist, dass Alex, der eigentlich Pastor bei der Friedenskirche in Braunschweig ist, es als Verein gegründet hat. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was die Idee hinter dem Café ist, wie es zu einem besseren Gemeinschaftsgefühl in der Stadt beitragen will und wie ihr zu Hause Latte Art lernen könnt, um Muster in euren Kaffeeschaum zu zaubern. Also jetzt viel Spaß mit YesBS. Ja, erstmal Alex, danke, dass du Kuchen mitgebracht hast.
Ja,
was haben wir hier?
Wir haben hier einen Cheesecake. Mhm. Und als wir Bruns geöffnet haben, war für uns so die Frage, welche Kuchen nehmen wir rein? Und dieser Kuchen musste mit rein. Den habe ich, oder hat meine Frau in Hamburg kennengelernt und sich in diesen Kuchen verliebt. Und dann haben wir, ich habe, glaube ich, gefühlt 40 Mal im Café angerufen und gesagt, wir brauchen unbedingt dieses Rezept. Und jedes Mal meinten sie, ja, kriegt ihr. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, ihr kriegt jetzt das Rezept, aber hör auf anzurufen.
Ja, so muss man das machen.
Und das ist der Cheesecake aus einem wunderbaren Café, mit dem wir eigentlich immer noch befreundet sind, aber genau, das Café Brooks in Hamburg.
Ah ja.
Also wenn du mal in Hamburg bist, kann ich das sehr empfehlen. Hat ein unglaubliches Frühstück. Da arbeiten wir, also da gibt's noch ein paar Sachen, wo ich denke, oh, das würde ich gerne noch mal irgendwann mit aufnehmen bei uns. Und ein sehr, sehr liebevolles Café, was Hamburg, Hasselbrook ist nicht so der Hippe und auch nicht der, auch kein Stadtteil, wo man sagt, da leben die Wohlbetuchten. Und die haben das geschafft, aus meiner Sicht, dass die Leute, die dort wohnen, ein Stück stolz drauf sind, dass sie in diesem Stadtteil wohnen, weil es da das Brooks gibt. Und das, genau, ist für mich ein sehr inspirierendes Café. Und von dem haben wir den Kuchen mitgebracht. Ist ein Cheesecake, der aber so ein bisschen fruchtig frisch ist. Nicht so wie Käsekuchen bei Omi, der manchmal so trocken ist, ne? Mit einer schönen Himbeersoße. Du hattest vorhin schon gefragt, das Erdbeerjoghurt ist eine schöne Himbeersoße. Ich finde, passt ganz gut.
Ja, sehr lecker.
Hast du schon probiert?
Auf jeden Fall, ja. Eben gerade mal ein kleines Stück probiert.
Genau. Ich habe leider keinen Kaffee tragen können, ne? Weil ich bin ja zu Fuß hergelaufen.
Ja, ja. Aber kann man auch so genießen. Also falls ihr auf der Aufnahme mal Messergabel klappern hört oder so oder jemanden schmatzen, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Ja, da sind wir ja schon beim Thema. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Du bist ja eigentlich Pastor, ne? Bei der
genau.
Friedenskirche hier in Braunschweig.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, einen Kaffee aufzumachen?
Das Ganze ging so los, dass ich komme aus Braunschweig und dachte dann nach dem Studium, es geht irgendwo in die Welt, aber auf gar keinen Fall zurück nach Braunschweig.
Das kenne ich.
Und dann war es so, dass die Anfrage aus Braunschweig kam, ob ich Interesse hätte an einer Projektstelle, weil Kirche sich immer sehr stark um sich selbst dreht. Oder jede Organisation ist in der Gefahr, sich um die eigene Kultur und eigene Themen zu kümmern und dann quasi einen Kontakt zur Außenwelt im schlimmsten Fall, im Extremfall zu verlieren. Und wir haben gesagt, Mensch, wir wollen gerne Projekte initiieren, die in die Stadt hineingehen und gucken, was können wir für die Stadt machen? Und dann haben wir so eine Spürgruppe oder so eine Arbeitsgruppe, wie man das macht, ne, wenn du nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Haben wir eine Arbeitsgruppe gestartet und haben eine Kontextanalyse gemacht. Und also sprich die Stadt angeguckt Und dann kam relativ schnell die Idee, einen Café zu gründen. Und genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast, die habe ich mir damals gestellt. Ich habe jetzt hier ewig lange Theologie studiert und Hebräisch und Griechisch und alles mögliche Kirchengeschichte und so weiter gelernt. Passt das? Und irgendwie haben wir dann verschiedene Ideen vorgestellt, hatten viele Ideen gesammelt, 7 ausgewählt, vorgestellt. Café war eine davon. Und über 70 Ehrenamtliche haben dann nach und nach gesagt, ich mache da mit, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist das Projekt, was sozusagen eine Welle hat. Und genau, und dann haben wir unseren Plan umgesetzt, ein kleines ehrenamtliches Café mit einer Festangestellten in Braunschweig zu gründen und einen kleinen Beitrag zu leisten. Mhm. Aber nicht damit gerechnet, dass tatsächlich daraus so ein dickes Projekt wird, was auch sehr arbeitsintensiv ist. Also keiner von uns hatte Gastro-Erfahrung.
Ah ja.
Also ich konnte halt irgendwie andere nerven und Rezepte holen. Also jetzt hier bei dem Kuchen. Und aber ich habe noch nie Gastronomie. Ich habe die ganze Zeit im Studium in einer bei Axel Springer in Hamburg gearbeitet und hatte nie was mit Gastro zu tun. Und irgendwie haben wir gedacht, Kaffee ist dran und keine Ahnung. Vielleicht waren wir ein bisschen größenwahnsinnig, dass wir gesagt haben, wir schaffen das. Weil es ist doch echt sehr herausfordernd, muss man sagen. Ja.
Ja, das macht man nicht so nebenbei eigentlich. Ne? Das ist, ja. Und das Besondere bei euch ist dann ja auch, ihr seid ein Verein.
Wenn ich das richtig genau, hatten dann überlegt, was die richtige Rechtsform. Und wir wollten irgendwie was machen, was aus einer Gemeinschaft heraus auch entschieden wird. Und Verein war dann, nachdem wir alle Rechtsformen irgendwie aufgeschrieben haben, war das dann, gab es eigentlich 2 Gründe. Einmal, alle sind gleichberechtigt mitzuentscheiden. Und der zweite Grund, dafür braucht es keine Finanzen, sondern jeder, der Mitglied ist, ist auf einer Augenhöhe mit allen anderen. Nicht wie bei einer Genossenschaft und bei irgendeiner Kapitalgesellschaft, sondern wir entscheiden die Sachen einfach zusammen. In der Praxis ist es dann so, als das Café losgelaufen ist und dann musst du irgendwie einen Minijob einstellen und dann kündigt der und musst einen neuen einstellen, war es dann halt so, dass ich schon als geschäftsführender Vorstand sozusagen sehr viel entscheiden musste. Wir hatten zwischendurch auch mal eine Mitarbeiterin, die dann quasi so die Geschäftsführung gemacht hat. Aber also in der Praxis ist es dann schon so, dass dann halt unternehmerisch irgendwie Dinge einfach schnell entschieden werden müssen. Da kann man nicht jedes Mal eine Mitgliederversammlung einberufen.
Hm.
Aber das war so. Und es ist auch immer noch die grundlegende Struktur. Und wenn ich irgendwo Mist mache, dann muss ich, oder gibt's Feedback und dann steuern wir nach. Mhm. Ich habe immer viel zu viele neue Ideen, ne? Und dann sagen die mal, Alex, langsam. Genau.
Und wie viele Mitglieder hat der Verein oder wie viele Leute sind an dem Café so insgesamt beteiligt?
Also es ist ähnlich wie in anderen Bereichen auch, dass der institutionelle Teil überhaupt nicht sexy ist. Und es macht ehrlich gesagt auch keinen Spaß, diese Mitgliederversammlung mit Protokoll und
ja,
sonst
ja,
was, was alles gefordert wird.
Schatzmeister und hast nicht gesehen.
Genau. Hm. Und das zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir dann irgendwann gesagt haben, oh, wir wollen auch nicht so einen riesen administrativen Bereich da aufbauen. Also losgelaufen sind wir mit 10, waren dann 11 und keine Ahnung, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie 12 oder 13 Mitglieder. Aber die meisten, die mitarbeiten, haben überhaupt gar kein Interesse, Mitglied zu werden. Ja, genau.
Die machen einfach mit und helfen ein bisschen im Café, oder?
Genau, also so ähnlich wie tatsächlich in der Kirche auch oder in Parteien oder in Vereinen, Sportvereinen. Viele Menschen interessieren sich nicht für die rechtlichen und bürokratischen Strukturen, sondern für die Vision und da machen sie gerne mit und sind dankbar, wenn der notwendige Teil von anderen abgearbeitet ist.
Okay, ja. Aber das heißt, die Leute, die dann sich dann da engagieren, die machen das dann auch ehrenamtlich? Oder also ihr habt einen Festangestellten? Oder?
So sind wir losgelaufen. So, wir hatten jetzt zwischenzeitlich 55 Leute angestellt.
Ach du. angestellt.
Also die waren nicht alle, also waren auch viele Aushilfen, aber das ist trotzdem halt so viel Arbeit, die alle abzurechnen und Entschuldigung auch an alle Fehler, die da manchmal passieren. Ja, genau. Ja,
Wahnsinn. Okay, 55 Leute, ja stimmt, das merkt man immer gar nicht, dass, also wir hatten auch mal hier zu Gast, ja, kann man sich auch anhören, bei unseren Folgen, die Linda Grimm von dem Frühstückscafé, ja. Genau, Fräulein Wunder. Und sie sagte auch, ich weiß gar nicht, wie viel das da waren, das ist ja etwas kleiner, glaube ich, aber auch auf jeden Fall mehrere, also zweistellig. Ja. Man merkt das immer gar nicht als Kunde, dass, weil man sieht ja immer nur so 3-4 Leute da irgendwie vielleicht, dass da genau. Dann so viele Leute doch mit involviert sind. Ne? Das ist schon, ja. Aber können dann die Leute auch, weil es ein Verein ist, sich vielleicht irgendwie mehr einbringen, dass sie sagen, ich will jetzt irgendwie den und den Kuchen mal machen oder dieses und jenes, jede Veranstaltung oder so? Oder was hat man da für Möglichkeiten? Und wie unterscheidet sich das von einem, ich sag mal, also beim Café an sich gibt's ja viele. Mhm. Was ist dann daran das Gemeinnützige?
Gemeinnützig im steuerlichen Sinne sind wir nicht.
Ach so, ihr seid einfach nur ein Verein, so.
Hm, genau, okay. Also wir haben einen ideellen Zweck, auch in der Satzung. Also ich würde mal sagen, wenn wir 10.000 Euro zusammen an Spenden legen würden, wäre das schon richtig viel. Und das ist halt im Verhältnis, also es, wenn der Umsatz dann höher ist, funktioniert schon nicht, ne? Also, genau.
Aber das heißt, wenn ihr mehr Umsatz macht, als ihr braucht, um die Mitarbeiter zu bezahlen, dann fließt das in Spenden auch, oder?
Bislang haben wir noch keine großen Gewinne gemacht, sondern wir sind immer noch im sechsstelligen Bereich verschuldet als Café.
Okay.
Weil wir das halt alles angeschoben haben. Also in der gesamten Bilanz ist es schon auch positiv und gut. Aber es ist schon auch echt ein dickes Brett gewesen, das Ganze anzuschieben. Mhm. Und die Gewinne haben wir bislang überlegt, gehen erstmal in 3 Bereiche: Schuldentilgung, in die Mitarbeiter und in Innovationen, die uns erstmal helfen, das Ganze vernünftig aufzustellen.
Okay.
Und wenn dann was über ist, dann wollen wir irgendwann, also gerade wenn die Schulden abgezahlt sind, wollen wir gerne weiter gucken, was sind die Themen, wo man in der Stadt was bewegen kann. Und beispielsweise am Frankfurter Platz steht gerade ein Kiosk leer.
Mhm.
Und es gibt eine Person hier in Braunschweig, die sich eher so ein bisschen in die Vergangenheit zurückwünscht und so ein nationalsozialistische Gesinnung sozusagen hat, die da gerne den Kiosk übernehmen will. Und das wäre zum Beispiel so ein Ding, wo ich denke, oh, ich hätte total gern gerade die Möglichkeiten, einfach zu sagen, ey, weißt du was, wir suchen ein paar Leute, wir machen das. Fände ich tatsächlich auch cool, wenn man das machen würde, weil das halt so ein, also, ja, gibt's auch gerade in der Bezirksversammlung im westlichen Ringgebiet, ist gerade ein Riesenthema.
Mhm.
Wie kann man da was machen? Aber solche Zwecke wären halt Sachen, wo ich denke, oh, ich würde gerne einfach
zum Beispiel einen Kiosk aufmachen.
Genau,
einen kleinen Kaffeebar rein. Um Nazis zu verhindern oder so.
Ja,
solche Sachen.
Okay. So, du sagst es, genau.
Ja.
Sehr gut formuliert, genau.
Ja, okay.
Ja,
aber, spannend. Ja.
Mhm. Aber die Mitbestimmung im Verein, also ich würde sagen, bei Nico und Frank, wenn jemand eine gute Idee hat auf dem Soldeck oder beim Fräulein Wunder, wenn jemand eine gute Idee hat für einen Aufstrich oder so.
Ist genauso.
Würde ich sagen, genau, also ich würde da jetzt nicht für mich beanspruchen oder für uns, dass wir irgendwie da besonders viel Raum geben, sondern ich glaube, wenn Leute gute Ideen haben, also genau, ja, dann hängt es natürlich immer ein bisschen von der Betriebsstruktur ab, aber eigentlich müsste es überall gut funktionieren, die dann zu platzieren.
Okay, ja. Wie seid ihr da rangegangen, als ihr das Café aufgemacht habt? Ihr habt jetzt zum Beispiel, also wenn man auf die Karte guckt, relativ viele Bagels und so, das ist so ein bisschen euer Spezial. Wie entscheidet man sowas, wenn man einen Café aufmacht? Habt ihr irgendwie einfach das gemacht, was ihr selber gerne in einem Café essen würdet, oder?
Hm.
So war das.
Ja. Ich habe im Studium irgendwie, da war es noch nicht so hip, Brot zu backen, sondern ich habe mit einem Freund, haben wir halt schon ab und zu mal verschiedene Sachen ausprobiert. Und wir fanden es relativ cool, Bagels zu backen. Also das kann ich auch echt jedem empfehlen.
Warum ist das Besondere am Bagels backen?
Also, wenn man ein normales Rezept aus dem Internet raussucht, funktioniert es normalerweise so, beim Bagel ist es so, ich mache den Teig fertig, dann überlege ich mir ein Topping, überlege mir, soll es der ganz normale Teig sein oder mache ich nur Dinkelmehl und Weizen und sonst was. Dann wird er gekocht von beiden Seiten.
Ach, der wird gekocht.
Und dann kommt er als nächstes in, genau, war Marlene letzte Woche auch schon, dass sie gesagt hat, das wusste sie gar nicht. und dann kommt er in den Ofen. Und dann kann ich sagen, ich nehme die normale Backzeit vom Rezept. Und wir haben es halt ausprobiert und es war ziemlich geil. Du kannst auch einfach sagen, 5 Minuten vor der Backzeitende nehme ich ihn raus, packe ihn ins Gefrierfach. Und morgens, wenn ich was essen will, hole ich mir so einen Bagel raus, packe den in den Ofen. Und die schmecken richtig gut. Also, keine Ahnung, ich habe dann halt so Sachen gemacht, wie Salatkräuter drauf gemacht. So ein Bagel haben wir gerade nicht drin bei uns. Und also das war der Ursprung, dass wir halt gedacht haben, cool, wir haben im Studium Bagels gegessen, das war irgendwie ungewöhnlich und nett und haben gedacht, komm, wir machen Bagels, ne? Mhm. Und dann hatten wir auch am Anfang die Illusion, weil wir gedacht haben, es wird ein kleines Café, wir backen die alle selber. Und am Tag, keine Ahnung, wir haben jetzt um die 200 Bagel manchmal, die rausgehen. Und die alle zu kneten und das Loch reinzupulen. Und so, wie ich das früher gemacht habe, wenn wir die selber gebacken haben, das wäre der absolute Krampf. Und zum Glück ist es so, dass wir jetzt, bevor wir aufgemacht haben, haben wir 2 Lieferanten getestet. Und einer war ein jüdischer Bäcker aus Berlin. Und wir kriegen von dem die Bagel und sind total glücklich, genau, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Das wissen ja auch viele nicht, dass Bagel ja ein jüdisches Gebäck
genau.
ist eigentlich. Genau.
Ich habe gerade einen Freund, den habe ich im Café kennengelernt. Also das ist auch einer der schönen
Nebenaspekte.
Nebenaspekte, dass man im Café immer wieder auch nette Leute kennenlernt. Der ist aus Israel hierher gezogen und wir haben auch darüber gesprochen und er sagte, das kommt wohl aus dem polnischen Judentum, also aus den von den Juden, die in Polen gelebt haben, die jetzt auch zurück nach Israel gezogen sind, die quasi dieses Rezept mitgebracht haben. Ich habe das selber noch nicht recherchiert, ob das so. Ich habe mir das einfach erstmal geglaubt. Und der Kerngedanke war halt, ein Produkt zu haben, was ich unter der Woche vorbereiten kann und am Schabbat, wo ich quasi nicht arbeite als Jude, trotzdem was habe, was schmeckt. Und das ist beim Bagel ziemlich cool, dass er quasi, dadurch, dass er gekocht ist und dann gebacken wird, ist es nicht wie bei einem Brötchen, was ich mir dann irgendwie morgens hole und dann, ja, also wo ich dann irgendwie nach, keine Ahnung, die nächsten 2-3 Stunden schmeckt super. Und wenn ich es dann am Abend esse, merke ich schon, ist jetzt schon von heute Morgen, ist nicht mehr ganz so geil. Mm. Und am nächsten Tag ist auch nicht mehr ganz so geil, ne? Und beim Bagel ist halt tatsächlich ein bisschen anders. Aber bei uns ist so, wir backen die dann eben auch fertig, wenn die zu uns kommen. Nochmal, glaube ich, 5 Minuten. Und dann, gehen die raus.
Also gibt's irgendwas, was in dem Café christlich geprägt ist? Also weil ihr aus der Friedenskirche heraus das gegründet habt, macht ihr irgendwie, was weiß ich, einen Kuchen mit Hostien oder so? Oder oder backt ein Osterlamm dann zu Ostern? Oder wie sieht das aus?
Also ich glaube, das, was auf jeden Fall irgendwie mit reinspielt, ist, aber das ist so ähnlich, wie es auch andere Cafés gibt, wo man merkt, dass es Menschen sind, die irgendwie einen anderen Glaubenshintergrund haben, wo es dann zum Beispiel kein Alkohol gibt oder so, ist bei uns, glaube ich, sind halt die Menschen, die da, also wir sind ein gemischtes Team, sind nicht alle irgendwo in irgendeiner Kirche, auch im Verein waren wir ein ökumenisches Team, also nicht alle aus der Friedenskirche, sondern wir hatten Katholiken und so. Bei uns, glaube ich, im Café selbst haben wir eigentlich immer gesagt, es soll ein Café für die ganze Stadt sein. Wir hatten vorher so ein bisschen Gespräche und Diskussionen in der Gemeinde, wo manche ankamen, meinten, Mensch, ihr könnt doch so ganz schön geschriebene Bibelverse an die Wand machen. Also ich glaube immer persönlich, wenn ich rumlaufe und sag, ich bin Christ, und man das mir aber nicht abspürt, dann ist es nicht gut, so. Und ich probiere sozusagen zuallererst irgendwie, ist mein Wunsch, dass in meinem Leben das irgendwie, also meine Werte irgendwie deutlich werden, ne? Und die Gefahr ist halt immer auch, finde ich, dass man sich manchmal hinter irgendwelchen Sachen, die halt irgendwo stehen, dann eventuell versteckt oder auch sie irgendwie so separat vom eigenen Leben betrachtet. Und für mich ist halt immer wichtig zu sagen, okay, welche Bedeutung hat mein Glaube in meinem Leben und wie kann ich das in der praktisch im Café leben?
Und hast du dieses Gemeinschaftsgefühl zum Beispiel, würdest du sagen?
Genau, also tatsächlich starten wir Montagmorgens immer mit einer Andacht im Team, mit allen, die Bock haben. Und da sitzen wir manchmal zu dritt, aber manchmal auch mit 20 Leuten, das ist ganz witzig. Wir hatten auch mal einen buddhistischen Mitarbeiter, der kam zu dieser Andacht und hat die ganze Zeit meditiert. Und am Ende meinte er, das war die krasseste Meditation, die ich jemals hatte. Und dann frühstücken wir um 10 zusammen. Und ich glaube, das sind aber Sachen, also wo wir einfach sagen, okay, das, ja, keine Ahnung. Also das ist das, wie wir es sozusagen leben, so, ne? Aber wir wollten bewusst ja irgendwie was machen, was für die Stadt ist. Und haben überlegt, also in einer anderen Stadt haben welche einen Waschsalon gegründet, weil sie gemerkt haben, die Leute hatten nicht genügend Geld, das ist in den USA, um sich eigene Waschmaschinen zu kaufen.
Auch aus einer christlichen Kirche heraus, oder?
Okay. Genau.
Auch interessant.
Im Prinzip ist unser, also das, was wir gerne der Stadt irgendwie versucht haben zu geben, ist irgendwie ein Ort für Gemeinschaft, Inspiration und Genuss, sind ja unsere drei Säulen. Und dass halt Leute, die sich einsam fühlen, Gemeinschaft erleben oder auch Freunde, die keine Ahnung, oder Arbeitskollegen mal eine tiefe Gemeinschaft erleben. Und Genuss ist auch immer schön. Genau, ja. Und so weiter. Also, und ich glaube, das ist das Anliegen. Und wenn für mich ist eigentlich so, wenn Leute gute Gemeinschaft haben und sagen, boah, das war für mich auch ein Genuss, die Zeit, was ja zusammenhängt, aber Genuss geht dann noch weiter, auch ins Ganze drumherum. Und sie sagen, das hat mich inspiriert, auf neue Gedanken gebracht, wo für mich auch drin ist, dass ich glaube, dass man manchmal auch so die großen Fragen, die mit dem Glauben manchmal auch zusammenhängen, manchmal auch nicht, aber für die großen Fragen braucht man manchmal auch Zeit, um sie zu besprechen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man einen Freund abends zusammensitzt, dann dauert es manchmal so 1-2 Stunden, bis man das Gefühl hat, jetzt ist man wirklich plötzlich, oder das merkt man dann plötzlich, jetzt ist man plötzlich beim Thema, was heftig ist, was mein Gegenüber irgendwie schon eine ganze Zeit beschäftigt. Und um auf solche Themen zu kommen, braucht man, glaube ich, Zeit. Und das haben wir auch probiert, im Café einzuplanen. Das war halt eigentlich immer gesagt haben, wir wollen nur große Verweildauer. Das ist so ein bisschen gastro-untypisch.
Weil es ja eigentlich nicht wirtschaftlich ist. Ne? Du willst ja eigentlich die Leute,
genau, man
schnell,
will schnell
abfertigen,
wechseln,
dass du dann den nächsten Kunden bedienen kannst.
Genau, und am besten 7-mal besetzt den Tisch.
Mhm.
Und es ist so ein bisschen das Dilemma, auch unser wirtschaftlicher Zuchtzwang, den wir manchmal haben, wie man es halt hinkriegt, aber es ist eigentlich unser Wunsch. Und wenn wir, also, und ich glaube, das ist das, worüber wir sozusagen gerne, also was wir gerne, ja, der Stadt schenken oder keine Ahnung, was wir gerne in die Stadt hineinbringen wollen. Schenken hört sich zu pathetisch an. Also
so, dass man einen Ort hat, wo man gerne hinkommt, auch mal länger verweilt und so. Wie kriegt man das hin, dass Leute da gerne länger sind auch? Also was habt ihr da so gemacht?
Also das normalerweise denkt man ja drüber nach, was mache ich, damit die Leute schneller gehen im Café, ne? Und ich glaube, erstmal von der Atmosphäre, wenn die Leute sich wohlfühlen, wobei das will ich auch nicht jedem unterstellen, aber ich merke es bei uns auch, wie dann Teile im Team dann ankommen und sagen, die saßen heute einen ganzen Vormittag am Tisch und haben 2 Kaffee getrunken. Da habe ich gesagt, ja, und genau dafür haben wir das Café gegründet. Mhm. Und die sagen, ja, aber wir hätten auch noch ein paar andere. Und ist dann ja auch so, dann stehen die Leute draußen auf der Straße und sagen, habt ihr noch einen Tisch frei? Und du sagst, nee, geht nicht, hier sitzen schon 2 den ganzen Vormittag, ihr könnt mal die Straße hochgehen, da ist das Fridas, oder da, also keine Ahnung, man sucht dann auch Sachen raus. Insofern, es hat nicht nur immer wirtschaftliche Gründe, aber ich glaube, wenn eine Atmosphäre schön ist, man innerlich zur Ruhe kommt und so dann, und man keine externen Faktoren hat, dann bleibt man auch gerne lange, genau.
Mhm.
Pavlosche Grundbedürfnisse könnte man jetzt vielleicht anführen.
Da spricht der, du hast auch Soziologie studiert, ne?
Auch, ja.
Ja, okay. Ja, da kommt das her wahrscheinlich.
Das hat mir ein, ja, keine Ahnung, ja.
Genau. Ihr habt ja auch einen Außenbereich oder im Sommer auch Konzert, hatte ich gesehen. Mhm. Zum Beispiel, oder was macht ihr noch so für Veranstaltungen?
Ach, das, also, wir haben eigentlich vielfältige Sachen, die wir machen, aber es ist zwischendurch immer relativ viel Arbeit und dann hatten wir bestimmte Sachen am Anfang besser strukturiert. In Corona haben wir alles erstmal auf Pause gedrückt und deswegen sind wir gerade irgendwie am Gucken, immer noch am Gucken, wie wir die Sachen wieder reaktivieren und was auch wieder dran ist und was nicht. Konzerte sind sehr unterschiedlich von dem, wie viele Gäste kommen. Mhm. Jetzt beim letzten Konzert waren tatsächlich nur 10 Gäste da, aber es war für uns alle ein super schöner Abend. Wir haben Ausflüge, machen wir zum Beispiel zusammen. Wir waren auch bei uns auf dem Milchhof. Wir waren auf dem Brocken und haben noch für dieses Jahr eigentlich eine ganze Menge an Ausflügen geplant und die wir eigentlich gerne machen wollen. Wir haben Kontakt zu einer Kräuterfrau und wollen gerne in den Wald und die Kräuterfrau besuchen und einmal hören, was man essen kann und was nicht und eine eigene Kräuterbutter machen und einen eigenen Kräutertee kochen im Wald und Stockbrot machen selber. Da habe ich richtig Bock drauf, mit 120, 200 Leuten in den Wald und Kräuter sammeln. Mhm. Weiß ich nicht genau. Beim Milchhof waren wir um die 80 Leute. Das war auch richtig cool. Und ich merke, wenn man sich mal, auch da wieder so ein Ding, wenn man zusammen was unternimmt und eine schöne Zeit miteinander verbringt, auch da entsteht gute Gemeinschaft. Genau.
Mhm.
Und irgendwie auch eine Form von Verbundenheit. Wir sind auf dem Brocken gelaufen, das war im November und arschkalt, aber es war irgendwie war es cool, weil wir hinterher irgendwie ein gemeinsames Erlebnis hatten, genau. Mhm.
Ja. Mit Leuten rund um den Verein und
rund
das
Café. Rund ums Café, genau. Genau, und dann Handlettering hatten wir mal und solche Sachen, genau. Ja. Hm,
schön. Wie kriegst du das so unter einen Hut, wenn du auch noch als Pastor arbeitest? Also wie verteilt sich das so? Wie oft bist du dann im Café?
Also ich weiß nicht genau, wie alt jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin ist, aber in meiner Lebensphase, ich bin ja jetzt 40, das hängt nicht unbedingt mit dem Alter zusammen, sondern wir haben Kinder, 4 Kinder, ich bin verheiratet. In dieser Lebensphase hat man sowieso das Gefühl, man wird nicht allem gerecht. Also man wird dem Beruf gefühlt nie vollständig gerecht. Man wird seinem Sport und was man selber machen sollte und möchte nicht vollständig gerecht. Seinen Hobbys nicht, seinen Freunden nicht, seiner Familie nicht, seinen Kindern nicht und so weiter. Und genauso geht's mir da schon auch so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann meine Prioritäten setzen, aber unterm Strich ist es immer auch sind es schon immer auch große Projekte, die nebeneinander laufen, wo man das Gefühl hat, okay, wie kriegt man die alle miteinander unter einen Hut und Ja, also es klappt mal besser, mal weniger gut.
Mhm.
Ja.
Also es ist eine Herausforderung im Alltag dann einfach.
Ja.
Ja, okay.
Mhm. Und keine Ahnung, unser mittlerer Sohn, als er eingeschult wurde, war gerade Sommersaison auf dem Zolldeck. Und wir haben da fast jeden Abend gegrillt. Und ich habe relativ oft mitgegrillt. Das macht mir auch super viel Spaß. Und ist aber auch immer so eine Frage, wie ist das Team aufgestellt? Wo muss ich mit einspringen? Ich mache das alles freiwillig, aber man ist dann in seinen eigenen freiwilligen Dingen auch gefangen, so ein bisschen, die man sich selbst ausgesucht hat. Und dann meinte meine Frau irgendwann zu mir, Alex, 6 Wochen nach der Einschulung oder so, Josias ist jetzt, seitdem er eingeschult wurde, haben wir keinmal zusammen Abendbrot gegessen. Weil ich halt immer abends unterwegs war und meistens mittags schon in der Vorbereitung. Also habe ihn teilweise irgendwie 5-6 Wochen unter der Woche nicht gesehen. Und das kennen, glaube ich, viele andere, die arbeiten und viel arbeiten auch. Aber es ist schon immer wieder, dass man denkt, boah, ist auch schon ein ganz schöner Preis, den man zahlt. Wo ich auch vor unserem Gespräch drüber nachgedacht habe, warum macht man das eigentlich, ne? Und es sind ja so bestimmte, bestimmte Werte, die man innerlich auf dem Herzen hat. Und bei uns geht's halt nicht ums Geld verdienen, so. Wo man sagt, okay, ich mache das jetzt, um möglichst schnell reich zu werden und nicht mehr arbeiten zu müssen. Wir machen das, weil wir das irgendwie wirklich gerne machen wollen für die Stadt und aber auch für die Gemeinde, glaube ich, ist es auch super gut, weil ich habe das Gefühl, die Friedenskirche hat sich durch das Bruns verändert. Also es hilft uns sozusagen, diesen Prozess von wir drehen uns nach innen, der jetzt auch vorher noch nicht so stark war in der Friedenskirche, aber es hilft uns halt immer wieder auch einen Prozess zu finden, zu sagen, okay, wir drehen uns nach außen und gucken, was braucht die Stadt. Manchmal denkt man, die Stadt braucht das und das. Und dann hatten wir in Corona hier eine Sitzung in der Bibliothek im Schloss und die Stadt sagt, ey, wir brauchen Hilfe bei den Prostituierten. An die kommen wir nicht ran. Und wir haben es als Kirche dann nicht schnell genug hingekriegt, was zu organisieren, aber ich finde es richtig cool. Cheers Kitchen hat dann ja Gas gegeben, Eventis hat Gas gegeben, haben die Tafel wieder zum Laufen gebracht. Das waren schon krasse Sachen. Ich glaube, da einfach mit der Stadt im Gespräch zu sein und zu gucken, was sind die Themen in der Stadt, das hilft uns sehr. Genau. Mhm. Aber für mich persönlich ist es immer wieder auch echt eine Herausforderung, was du gefragt hast.
Ja, ja, okay. Aber man nimmt dann als Pastor auch, also man hat auch quasi das Ohr an den Menschen, so wie es denen eigentlich geht, wenn man im Café halt dann öfter mal ist und so, ne?
Ja.
Ja. Wie ist das, wie ist für dich persönlich, kommen wir nochmal zum Kulinarischen, was ist für dich das perfekte Frühstück?
Perfekte Frühstück? Ja,
privat jetzt nicht unbedingt im Bruns.
Also privat, es gibt 2 Frühstückssituationen konkret. Einmal war ich, glaube ich, keine Ahnung, um 2000 in Südafrika. Und da habe ich eins der besten Frühstücke erlebt mit unglaublich viel richtig leckerem Obst. Sehr, sehr lecker. Einfach mit Sachen, die man hier nicht irgendwie in der Qualität und so bekommt, ne? Also, genau, gutes Obst, Punkt. Mhm. was noch ein unfassbar gutes Frühstück ist, ist im Athlon in Berlin.
Okay.
auch abgefahren, sauteuer.
Was heißt sauteuer?
Ich glaube, 70, 80 Euro.
Okay, schon eine Hausnummer.
Mhm. Das ist, glaube ich, gerade pro Person, ne? Und bei mir war es so ein Kumpel von mir, dessen Bruder ist Hotelmanager, der hat uns einmal sozusagen eine sehr günstige Übernachtung im Athlon, war immer noch echt teuer, aber trotzdem mit Frühstück organisiert.
Mhm.
Dann kamen wir an und dann rief er da seinen Kumpel aus Matlon an und dann zack, klopfte es bei uns an der Tür und wir hatten eine Flasche Champagner gekriegt noch vom Matlon. Und da, die machen zum Beispiel Egg Benedict. Kennst du das?
Egg Benedict, ja. Ja? Das oh, Lieblingsfrühstück der lecker. Queen, ja, ja. Habe ich auch schon mal selber gemacht. Das ist gar nicht so schwer eigentlich.
Geht,
also,
ne?
Ja, ja. Wenn man da, ja. Man muss, also vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, da muss man wird ein Ei pochiert quasi, mhm. dass quasi das Ei weiß, das Ei gelb so ummantelt und das Ei gelb bleibt aber innen dann, also es sieht dann quasi aus wie so ein bisschen wie so eine Mozzarella-Kugel und das Ei gelb innen bleibt aber flüssig. Muss das heißt
ein Stück Kuchen essen. Appetit.
das Ei gelb zerläuft dann so schön, wenn man das dann aufschneidet auf einem Brötchen oder irgendwie so auf einem, ich glaube, ja, was ist, ich
die machen das mit so einem, die so machen Toasties das mit so einem Toasty, genau. Und dann kommt ja noch irgendwie entweder Bacon Schinken oder irgendwas da drunter.
Für Vegetarier auch was, irgendwie nicht.
Genau.
Veganer Bacon.
Und dann, gibt's, dann kommt, glaube ich, noch irgend so eine Sauce Bernays oder so drüber.
Ja, Sauce Hollandaise Bernays irgendwie so.
Also
ja.
Hier für 200 Gramm abnehmen, hilft es auch nicht.
Ja, hatten wir gerade. Ja, genau. ja, das stimmt. Dann würde mich noch interessieren, ihr, also ich habe im Vorfeld ein bisschen gefragt, so viele Leute, was sie so denken über das Bruns und so, und dann wurde immer gesagt, ja, der Kaffee ist irgendwie so lecker, so. Was ja? ist da das Geheimnis? Also wie kriegt man einen guten Kaffee hin? Was benutzt ihr für eine Maschine oder?
Also erstmal, das Wichtigste ist, einen Kaffee zu nehmen, der nicht überröstet ist. Also nicht zu dunkel geröstet. Das zweite ist, genügend Kaffeemehl nehmen. Also, wir nehmen 16, 17, 18 Gramm. Als wir losgelaufen sind, haben wir immer 20 Gramm genommen. Mhm. Für 2 Espresso-Shots. Wir ziehen nur doppelte Shots. Das haben wir vom Kapai gelernt. Die machen, würde ich sagen,
an der Friedrich-Wilhelm-Straße. Das.
Die machen vielleicht sogar noch einen Ticken besseren Kaffee als wir.
Okay, ja.
Aber ist auch schwer. Brett ist einfach sau gut. Aber es ist halt auch ein neuseeländischer Style. Ein bisschen anders geröstet. Unser ist halt relativ mild. Und genau, also genügend Kaffeemehl. Und dann ist es halt auch noch entscheidend, wenn ich 60 Gramm Wasser auf einen Double Shot nehme, ist es gut, wenn er zwischen 25 und 30 Sekunden durchläuft. Ich persönlich habe es meistens eingestellt sogar auf 32 Sekunden, was schon echt lange ist und wo wir im Team auch ist wieder so ein Beispiel, wo das Team sagt, nee.
Zu lang.
Zu lang. Aber ich finde ihn ganz geil dann.
Das mit einer Siebträgermaschine dann, ne?
Ja.
Okay. Ja, also an unsere Siebträgerfans zu Hause. Ich habe auch so eine kleine zu Hause, muss ich mal ausprobieren irgendwie.
Dann. Ja. Also für dich, eine Waage nehmen, 60 Gramm abwiegen, 18 Gramm abwiegen, Kaffeebohnen. Und dann die 18 Gramm in die Mühle. Die Mühle erstmal relativ fein einstellen und dann kannst du mal die Zeit messen, wie lange er braucht, um durchzulaufen.
Mhm. Genau. Bist du eher so ein Fan von einem klassischen Espresso oder bist du auch so, machst du so Latte-Art oder eure Leute, ist das so dein Fall oder irgendwelche fancy
Latte-Art ist ja gar nicht so kompliziert.
Nee, ist ja eigentlich nur, wie man die Milch in den Milchschaum in den genau. Kaffee reinschüttet.
Deine Bewegung ist gerade das Blatt.
Ja.
Das konnte ich so gut. Und dann bin ich aus dem Service raus und habe es längere Zeit nicht gemacht. Und jetzt gerade kriege ich es schon wieder die ganze Zeit nicht hin. Aber ich mache immer ein Herz. Oder irgend so eine Tulpe, so einen Baum.
Okay.
Rund um die Ästhetik, die im Café auch sein soll, ist natürlich total schön, wenn der Kaffee auch schön aussieht, ne?
Voll.
Ich glaube, das ist auch so eine Spannung. Es gibt ja oft so den Vorwurf, es muss alles Instagrammable sein. Und dass man quasi sagt, oh, alle gucken nur noch auf Äußerlichkeiten.
Beim Café auch jetzt
genau.
bei den Gerichten.
Und so. Auch halt auf Social Media. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass wir schon irgendwie auch innerlich ein Bedürfnis nach Schönheit haben. Und wenn ich so einen richtig schönen Sonnenuntergang sehe, wo man denkt, oh, wenn der jetzt im Film kommen würde, würde ich einen Film ausmachen, weil er zu kitschig ist, ne? Kennst du solche Sonnenuntergänge?
Ja, hat man ja manchmal.
Das macht was mit einem, so ganz, ganz innen. Und ich glaube, dass es schon irgendwie gerade total genial ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir, also die Dinge, die unser Herz berühren, auch relativ leicht mit anderen kommunizieren. Natürlich gibt's dann irgendwie diese Gefahren, die damit verbunden sind, so, ne? Wie äußerlich ist das Leben und so weiter. Aber ich finde auch im Café Dinge zu gestalten. Also die eine Mitarbeiterin, die sagt immer, ihr hat's total Spaß gemacht, in der Küche zu arbeiten, weil sie sich immer vorgestellt hat, wie die Leute sich freuen, wenn die den Teller kriegen, den sie gerade angerichtet hat. Wo sie dann immer noch überlegt hat, okay, Tomate nach oben oder Gurke und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was ihre Gedanken waren. Aber ihr Wunsch war halt, was Schönes zu machen, um einfach so einen Moment auszulösen. Und ja, und das finde ich beim Kaffee ist auch geil. Also eine schöne Tasse und so weiter. Und wenn ich in einer anderen Stadt bin und so einen Kaffee kriege und mich da hinsetze, dann geht's mir gut.
Aber hast du mal einen Barista-Kurs gemacht oder hast du dir einfach eine YouTube-Anleitung reingezogen und das dir selber beigebracht?
Richtig viele YouTube-Anleitungen.
Okay.
Also YouTube haben wir richtig viel geguckt. Brad hat mir ein bisschen, ich habe mal bei Brad geguckt.
Vom Kapai.
Genau. Und das ist immer so ein bisschen, also YouTube und auch bei Leuten, die es richtig gut gucken, ist immer so ambivalent, ne? Weil man merkt dann einfach, man ist noch nicht so gut. Aber genau.
Okay.
Haben wir gemacht. Mhm. Wir haben bei anderen geguckt. Und dann testet man einfach und übt es.
Ja, das ist.
Ich könnte ja auch, aber das, also genau, also wie man Latte Art richtig gut üben kann, ist, wenn man sich so einen normalen Milchaufschäumer nimmt. Also dieses Rührding. Ich weiß gar nicht, wie man es heißt, so ein Schaum Milchaufschäumer, keine Ahnung.
Ja.
So, und dann packst du Milch rein, schäumst es auf und mahlst ein bisschen Kaffee oder nimmst Kaffeemehl, packst das Kaffeemehl in die Tasse. Und gießt das mit Milch auf. Und beim Flat White, den ich übrigens mit am liebsten aktuell trinke, mit einem doppelten Ristretto, ist es so, dass ich quasi ja auch eingieße, bis es einen gewissen Füllmenge erreicht hat. Und dann nehme ich einen zweiten Anlauf und zeichne dann da drauf und gehe mit der Kanne entsprechend näher ran. Und diesen Prozess kann man auch einfach mit Milch und Kaffeemehl machen. Und das Geile ist, am Ende, wenn ich es gezeichnet habe, nehme ich die Tasse, kipp's zurück in die Kanne, mach wieder frisches Kaffeemehl rein und fange wieder von vorne an.
Mhm, dann kann man das ein bisschen wiederholen.
Also ich kann irgendwie einen halben Liter Milch nehmen, den aufschäumen und dann 20 Mal eingießen.
Okay, ja, das ist ein guter Tipp für Leute, die zu Hause ein bisschen üben wollen. Ja.
Und beim Aufschäumen ist noch super wichtig, als erstes, sich ein Thermometer zu besorgen und dann quasi einmal das aufzuschäumen, die Milch, bis zu einem Punkt, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt passt es, und dann mal nachzumessen. Habe ich jetzt die 65 Grad oder nicht? Und der Schmerzpunkt ist halt relativ unterschiedlich bei allen Leuten. Also ich habe Leute, die haben gar kein Problem, die Kanne festzuhalten. Die fassen die Kanne auch von unten an und schäumen die Milch, bis sie gefühlt 70 Grad hat. Und bei anderen ist halt schon so, die sind bei 55 Grad so, oh, es wird mir jetzt zu warm. Und deswegen hat die Kanne auch einen Griff. Also man muss nicht so besonders cool die Kanne am Boden anfassen, auch wenn das viele machen, weil es geil aussieht. Mhm. Aber dann kriegst du halt nicht die Temperatur und der Kaffee ist halt relativ schnell kalt, weil die Tasse, die spülen wir vorher heiß aus und dann hat der Kaffee 90 Grad oder so oder 85 Grad, keine Ahnung. Aber wenn ich dann halt kalte Milch reingieße, habe ich halt direkt irgendwie lauwarmen Kaffee. Deswegen ist eigentlich gut, die Milch warm genug aufzuschäumen. Wenn es zu warm wird, fängt der chemische Prozess an und das Eiweiß verbindet sich. Es riecht nach Milchreis. Ich weiß nicht, kennst du diesen Geruch?
Ja.
Ja. Also insofern, das hier mal so ein kleiner Milchaufschäumen-Exkurs.
Yeah.
Genau. Yeah. Und also insofern, wenn ich es aufschäume, merke, okay, ich lande bei 60 Grad. Dann, wenn ich es wieder zumache, dann wiederhole ich den Prozess und zähle halt einfach 1, 2 und drehe dann die Dampflanze zu.
Ja.
Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich glaube, diesen Prozess erstmal zu gucken, wo ist mein Schmerzpunkt, weil ich letztendlich das nicht anders fühle, und dann zu gucken, wie lange warte ich noch, bis meine Kaffeemaschine dann 65 Grad erreicht hat, ist ein guter erster Schritt. Der zweite Schritt dann eben mit Kaffeemehl üben. Und dann steht dem Latteart nichts mehr im Weg.
Hm.
Genau.
Ja, das ist, ja, muss ich zu Hause auch mal mehr üben. Ich war da bisher noch ein bisschen zu faul für, muss ich sagen. Ja, weil ich eher so, ich mache immer schnell einen Kaffee so und dann, also ich trinke meistens auch schwarz, beziehungsweise kipp mir da einfach ein bisschen Milch rein, aber dieses Milchaufschäumen habe ich mich bisher noch nicht so richtig rangetraut. Muss ich mal öfter probieren.
Also eine schön, richtig fein aufgeschäumte Milch. Warum ist das so geil? Oberfläche erzeugt einen anderen Geschmack. Wenn du einen Löffel Sahne in den Mund nimmst, ist was völlig anderes, als wenn du aufgeschlagene Sahne in den Mund nimmst.
Hm, stimmt.
Und das entsteht durch die Oberfläche, durch den Schaum. Und Kaffee, der sich mit dem Milchschaum verbindet, ein guter Espresso, hat quasi nochmal eine andere Oberfläche, wenn man ihn trinkt, aus dem Flat White oder aus dem Cappuccino mit einer fein aufgeschäumten Milch, als wenn ich sozusagen nur den Kaffee so trinken würde. Also insofern glaube ich, ein Espresso ist halt natürlich auch nochmal was Besonderes. Wenn Gäste bei uns reinkommen und Espresso bestellen, dann habe ich immer schon ein bisschen Bammel, weil der ist natürlich, zeigt am klarsten, wie der Kaffee ist. Aber ich glaube, für einen Genuss und so ist ein Flat White, wo du quasi den ersten Teil vom Espresso nimmst und den dann quasi mit aufgeschäumter Milch gemeinsam trinkst, der ist quasi, also ist wirklich ein echter Genuss.
Ja. Mm, okay.
Genau.
Kleiner Themenwechsel, wo ich auch mal noch mit dir drüber reden wollte. Du bist ja auch im Vorstand des Kultviertelvereins.
Ja.
Genau, und ihr seid ja auch im Kultviertel da angesiedelt.
Ja.
Was gibt's da gerade so Neueres zu berichten? Oder also wie hat sich das Kultviertel so in den letzten Monaten so entwickelt?
Also erstmal liebe Grüße vom Vorstand. Wir haben neulich kurz über eine Abfallverordnung diskutiert. Wir sind auch alle echt eingebunden im Vorstand und es ist es ist schon auch immer krass, das alles unterzubringen. Viel macht Falk auch an Arbeit.
Martin Drescher, für die Leute, genau, die mich kennen, ja genau.
Und Nico Patrick ist mit im Vorstand.
Vom Soldeck.
Mhm. Genau, und der übernimmt auch einfach so, auch manchmal einfach einzelne Aufgaben, die anstehen. Wir haben gerade gemeinsam mit den Anwohnern das Thema Neugestaltung der Südstraße, in der wir ja auch drin sind.
Mhm.
Und da
kommt jetzt ein Fahrradweg.
Genau.
Mhm.
Und da war halt die Frage, Nordseite, Südseite, fallen Parkplätze weg, wird's komplett eine Fußgängerzone und so weiter. Also gab's ja verschiedenste Ideen. Nicht alles ist irgendwie umsetzbar, weil es ja auch eine Funktion als Rettungsstraße irgendwie für die Stadt hat und so. Und beziehungsweise auch der Verkehr ja hier beim Medienhaus reinfließt. Und dann letztendlich entweder beim Altstadtmarkt oder über die Südstraße auch abfließt. Insofern gibt's da so bestimmte Dinge. Aber das Fahrradthema, also viele, die aus dem Westlichen in die Stadt fahren, die nutzen ja die Südstraße. Und das ist teilweise schon echt brenzlig, die Situation, die man da manchmal beobachtet. Hm. Ich hab einen heftigen Fahrradunfall habe ich mal gesehen. Aber zum Glück oft nur Situationen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt gleich der nächste, aber es ist zum Glück noch nicht passiert. Aber wenn man mehr Fahrräder in der Stadt haben will, muss man halt auch gucken, wie kann man denen irgendwie bessere Möglichkeiten geben. Genau.
Mhm.
Ja. Das ist ein Thema. Kultviertelnacht steht auf jeden Fall wieder an.
Mhm, wann ist die?
Ich bin kein so richtiger, es tut mir leid. Falk hat mir das
ungefähr
schon irgendwann im Sommer.
Okay.
Hm. Oh, ich müsste es wissen, ne?
Egal. Macht ja nichts, können die Leute da auch googeln bestimmt dann.
Kann ich dir das schicken und du schreibst es unten rein?
Ich schreib's noch in die Shownotes, ja, genau, kannst mir schicken.
Genau. Guck mal, viel besser, als hätte ich es jetzt gewusst.
Ja. Ja. Was passiert bei der Kultviertelnacht?
In der Vergangenheit war es immer so, dass wir Also wir hatten so eine Videoprojektion auf der Villa Ansberg von Christo.
Wo ist die Villa Ansberg?
Gegenüber von der Nord-LB, dieses, ich glaube, es ist gerade so eine rosane Villa.
Ah ja.
Und ja, sehr, sehr geil, was Christo da immer wieder zaubert. Dann haben wir auf dem Friedrich-Wilhelm-Viertelplatz hatten wir verschiedene Stände und eine Bühne mit verschiedenen Showacts. Und zum Schluss war es meistens so, dass, glaube ich, das Brain aufgelegt hat.
Auch draußen.
Von 21 bis 22 Uhr.
Ah ja, cool.
Relativ wild. Und genau, wir hatten es auch mal so ein bisschen dezentraler, dass wir parallel noch in den verschiedenen Läden noch was gemacht haben. Wir hatten auch mal, hat glaube ich auch Veit Martin Drescher organisiert, dass wir überall Schwarz-Weiß-Aufnahmen ausgehangen haben. Das war auch ganz cool, wie das Kultviertel früher aussah. Es war ja früher der Bahnhof, wo die
Sparkasse
jetzt ist, ne? Deswegen, genau, ja.
Cool, ja.
Ja.
Coole Sachen.
Und also da gibt's auf jeden Fall noch mehr Sachen, die man machen kann, aber es ist auch immer wieder so eine zeitliche Geschichte.
Ja, verstehe ich.
Genau, aber wenn es irgendwie von den Zuhörern Ideen oder Wünsche gibt, was mal gemacht werden sollte, würde mich das auch sehr interessieren. Also
ja, schreibt uns gerne bei YesBS, wir leiten das dann an Alex weiter.
Ja, das wäre richtig cool. Also kennen manche vielleicht auch noch die Mauer, die bei uns am Parkplatz war? Früher an der Südstraße, die ist dann irgendwann abgerissen worden. Und eigentlich würden wir total gern mal so ein Straßenfest machen und irgendwie aus Bierkästen oder Fritz-Cola-Kästen mal so eine, keine Ahnung, mal wieder so eine Mauer aufbauen. Ja, so ein Straßenfest würden wir auch gerne mal machen. Weil die Mauer stand halt früher, anders als die große Mauer in Berlin, hier in Braunschweig für Gemeinschaft. Weil alle haben sich nachts an der Mauer getroffen, haben miteinander gequatscht, sind wieder rein in den Club und aber man wusste, wenn ich gerade irgendwen nicht finde, der ist bestimmt draußen an der Mauer. Genau, ja.
Ja, die etwas andere Mauer.
Das wäre nochmal so eine Idee.
Ja, das wäre witzig, das finde ich witzig. Ja. cool. Zum Abschluss habe ich immer noch ein Entweder-Oder, beziehungsweise ich habe mir diesmal auch was Neues noch überlegt. Oh. Und zwar das Best-of Braunschweig, weil normalerweise frage ich die Leute ja immer so, wo ihr Lieblingsort und so ist. Aber ich habe jetzt gleich mehrere Kategorien, genau, wo du einfach mal spontan aus dem Bauch raus schnell antworten kannst, was dir dazu einfällt.
Boah, ich habe jetzt schon ein bisschen Bammel.
Okay, also bestes Viertel oder bester Stadtteil in Braunschweig?
Bester Stadtteil? Ich mag total gerne das Magniviertel, aber ja.
Ja, Magniviertel, okay, alles klar.
Darf ich das sagen als Kultviertelvorstand? Ich mag das Kultviertel auch, aber
ja, ist doch okay, ja, Magniviertel ist auch sehr schön. Bestes Restaurant in Braunschweig?
Bestes Restaurant? Wie heißt denn dieser Italiener an der Zeller Straße? Den mag ich gerade von der. Ich kenne den Namen nicht, aber ich mag den von der Gesamtsituation, also von dem Besitzer und wie man da sitzt und keine Ahnung was. Also
okay, der Italiener an der Zeller Straße, alles klar. Dann bestes Café außer das Bruns.
Capai?
Okay.
Fietz? Makery. Lüttes.
Also gibt viele, okay.
Kleine Kaffee.
Dann beste Bar, beste Kneipe in Braunschweig.
Deans,
okay. Dann, wenn du noch Single wärst, wo würdest du zu einem Date hingehen in Braunschweig? Also muss kein Café sein, auch irgendein öffentlicher Bereich.
Ich hatte gestern gehört, da hat einer gesagt, erstes Date hat jemand, also von einer Freundin, eine Freundin von einer Freundin hatte ein Date und er hatte vorgeschlagen, schwimmen. Das ist fürs erste Mal, glaube ich, schon echt nicht der Beste.
Schwierig, ja.
Schwierig. Also, ich persönlich glaube, dass Spaziergehen echt richtig gut ist. Und tatsächlich hat es bei uns funktioniert. Wir sind einfach in Elm gefahren und ich finde den, also habe ich aber auch jetzt erst in Corona entdeckt, der Südteil vom Elm ist super schön an den Apfelplantagen.
Hm.
Und wenn du halt irgendwie da stehst und dann so gegen Nachmittag langsam die Sonne untergeht, oder Abend, also keine Ahnung, jetzt aktuell noch nachmittags so oder später Nachmittag, das ist schon richtig schön, wenn man klare Sicht hat, irgendwie über die Asse bis nach Salzgitter und keine Ahnung was, bis an Harz und Aschersleben oder keine Ahnung, was da hinten kommt. Also es ist super schön für ein schönes Date. Schön auf dem Parkplatz da und dann da einmal entlang spazieren, vielleicht noch im Rucksack heimlich was für die Kaffeepause mitnehmen und dann kann man da schön sitzen, den Blick schweifen lassen.
Mm. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, ich bin auch großer Elm-Fan, seitdem ich Fahrrad fahre da, oder Fahrradtouren mache da öfter mal.
Ja?
Das ist sehr cool, ja.
Cool.
Echt schöne Ecken. Dann bester Club in Braunschweig.
Ich war leider noch nie im Laut. Ich glaube, dass das richtig cool ist. Ja, ich bin gerne in der Eule. Im Fieber bin ich, glaube ich, ein bisschen zu alt. Ich bin auch schon echt alt. Im Brain bin ich auch gerne. Das sind so meine Orte, wo ich gerne hingehe.
Du hast gerne Techno, meintest du, ne?
Ich höre genau. Es gibt so verschiedene Sachen. Ich höre gerne Techno. Ja. Ich höre auch andere Musik gerne, aber ich höre auch gerne Techno. Ja.
Okay.
Mhm. Und ich tanze auch gerne zu Techno.
Ja, ich auch, das ist cool.
Und wenn ich in Berlin bin, probiere ich es auch immer in einen Techno-Club zu kommen.
Das ist immer so ein bisschen Glückssache. Heute leider nicht
und heute schon und genau, ja.
Cool. Dann bester Ort zum Chillen oder Lieblingspark in Braunschweig?
Ich wohne ja in Lehndorf und ich mag es da total gerne, in den Wald raus. Der ist manchmal überflutet und dann hat man das Gefühl, man geht durch so eine Filmkulisse. Und genau, ansonsten.
Wie heißt der Walter? Dein Name?
Heißt das von Pavel Schisholz?
Ach, das, ja, okay, mich gerade nur gefragt.
Da sind auch echt schöne Bänke, auch zum Joggen cool. Fahrradfahren geht nicht, weil es zu schlammig ist. Aber, sonst ist cool. Westpark mag ich auch tatsächlich gerne. Ich finde den, Prinzenpark auch cool, aber gefühlt, stressen mich dann manchmal auch die Leute und wenn ich so in den Park gehe, habe ich auch so das Bedürfnis, irgendwie mit der Person oder den Personen meine Ruhezeit zu verbringen. Und keine Ahnung, dir geht's wahrscheinlich auch so, wenn du irgendwo so durch die Stadt läufst, dann triffst du halt ständig irgendwen, den du kennst. Und dann, ja, es ist auf der einen Seite total schön, aber wenn du jetzt so nach dem Chillen fragst, dann glaube ich lieber in Westpark die Enten füttern.
Cool. Ja, genau. Das war das Best of Braunschweig. Zum Abschluss noch haben wir eine Spotify-Playlist, die Yes-Playlist. Was würdest du für Musik da drauf packen?
Also, soll ich dir jetzt einen Techno-Song sagen?
Ja, sag mal.
Okay. Den ich richtig gerne höre, ist Under the Sun. Also unter der Sonne, Dirty Deal Remix von Curry und Krawall und Dirty Deal.
Okay.
Also, ja, den höre ich richtig gerne. Ansonsten, aber das ist auch echt ein wilder Sprung, habe ich halt irgendwie, aber es läuft nicht auf Spotify, habe ich tatsächlich sonst auch noch christliche Musik, die ich auch gerne höre. Aber das ist eher, keine Ahnung, ist für mich auch total entspannt. Ich höre zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das so für...
Packen wir drauf, doch, können sich die Leute mal anhören.
Es gibt von Bethel, heißen die. Die haben relativ viele Musik, ich habe hier keinen Empfang. Ich suche ihn dir raus, das heißt Bethel Synthesia, glaube ich so ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, den zweiten Teil. Aber da gibt es so akustische Musik, die ich total gern zum Arbeiten höre. die ich auch manchmal im Café anmache, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu unruhig. Aber ich das Gefühl habe, das nimmt so mit hinein in so eine innere Ruhe und ja, genau.
Cool. Gibt
relativ viel Bethel, so relativ, oder das aktuelle Kirchenmusik so. Genau, es hört sich nach einem Paradox an, aber es gibt solche Musik, die ganz frisch ist.
Genau. Cool. Ja, dann apropos, wir gerade bei Techno und christlicher Musik sind, ich habe neulich gesehen, es gibt so einen Techno-Remix von dem Lied Maria durch ein Dornwald ging.
Echt?
Ich weiß gar nicht, ob das ein christlicher, ist also wahrscheinlich schon ein christlicher Song, aber ja, fand ich sehr interessant.
So auf jeden ein Weihnachtslied Fall. Auch.
Ja, genau, so ein Weihnachtslied. Passt jetzt nicht mehr so ganz so gut, aber packe ich trotzdem mal auf die Playlist, weil fand ich, ist mir gerade so eingefallen, fand ich witzig.
Ja, geil, hör ich mir an.
Ja, hör es mir mal an. Ja, Alex, danke, dass du bei uns warst.
Danke dir.
Danke für den Kuchen nochmal, der war sehr lecker. Ich bin schon ganz glücklich am Verdauen und genau. Dann bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, Leute. Macht's gut.